Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Seit den Koranverbrennungen in Afghanistan vor einigen Wochen durch US-Soldaten sind die Beziehungen zwischen dem Land am Hindukusch und dem Westen auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Der unsensible Umgang mit dem heiligen Buch der Muslime hat die Afghanen zutiefst erschüttert. Ebenfalls um einen Koran geht es heute in der Passage 2. Keine Verbrennung steht im Mittelpunkt, sondern eine erfolgreiche Rückführung. Die Bernerin Elisabeth Ruby bringt ein 500 Jahre altes Exemplar des Korans zurück in dessen Heimat. Elisabeth Ruby hat Afghanistan über viele Jahre hinweg immer wieder bereist, auch während der Herrschaft der Taliban in den 1990er Jahren und seit der Besetzung durch westliche Truppen 2001. Thomas Gutersohn hat Elisabeth Ruby und ihre Koranausgabe auf dieser Reise nach Afghanistan begleitet und hatte somit Gelegenheit, ein differenziertes Bild der afghanischen Gesellschaft zu bekommen, fernab von Extremismus und Gewalt.
Die Reise des Korans, ein Feature von Thomas Gutersohn. Diese Geschichte beginnt wie jede afghanische Geschichte. Yaki Bud, Yaki Nabud, Sirgun Bade Kabud, Kheras Khoda Hechkas Nabud. Es war jemand, es war niemand. Unter dem blauen Gewölbe war außer Gott keiner. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Reise, der Reise eines Korans von der Schweiz nach Afghanistan. Im Gepäck von Elisabeth Ruby reist der Koran über Peshawar in Pakistan nach Kabul und Herat. Vor 500 Jahren wurde er geschrieben, von Hand, mit Verzierungen aus Gold. Seine Seiten sind dick wie Pergament.
Ja, this is very beautiful. This is very, very good calligraphy and also the minotaur, you know, border, you know. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. This is charcoal. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله.
Szenenwechsel. Bern, Gerechtigkeitsgasse. Ausgetretene Stufen aus Sandstein führen beinahe senkrecht hinunter in das Geschäft Gauhar Schad. Abtauchen in das Reich von Elisabeth Ruby.
Das ist farbig. Ja, das sehe ich.
Wir sind hier in der Berner Altstadt, in der Gerechtigkeitsgasse, im Keller, in meinem Laden.
Das ist rot, das ist auch rot, das ist auch grell.
Es ist eine andere Welt. Mir ist da sicher nicht mehr zu Bern. Nehmen die Leute, die da runterkommen, haben das Gefühl, dass sie wirklich in einer anderen Welt aus ihren Stunden über die vielen Farben, die es da hat, über die, ja, der Orient, über einfach etwas anderes, als man sich sonst zu Bern gewöhnt ist.
Ich muss das andere noch mal vorholen. Das Braune und schauen.
Ja, am liebsten Textilien. Alte, aber auch neu gemachte, Kaschmirschals. Dann habe ich Kleider, auch viel gestickte Sachen, die Afghaninnen sticken dran. Dann habe ich auch ein bisschen Möbel, afghanische Möbel, geschnitzte Sachen. Dann haben wir auch Teppiche, auch von Afghanen alte und von Afghanen neu gemacht. Heute das afghanische Glas, das etwa die Leute kennen, Türkis, Blau, Hellblau, so in verschiedenen Farben, Dunkelblau. Ja, und das kommt dann auch noch da, in Laden.
Das ist eine Sättige, aber das ist halt ein bisschen köstlich, auch, zum draufhocken.
Ja, und farblich.
Also da hat es natürlich Haufen verschiedene.
Mittendrin, zu oberst auf einem Stapel Bücher, der Koran, in ein Seidentuch gehüllt.
Also, jetzt habe ich hier den Koran in den Hang. Und er ist eingepackt in einem ganz lustigen Tuch. Und das ist eine Schal aus dieser ganz typischen Seite von Herat. Also ein Koran tut man immer einpacken, den dreht man nicht einfach so um. Könnte man mal auftun. Das wird jetzt Tüchli. Schöner. Jetzt haben wir hier so ein Lederband, wo hier etwas vorne steht. Das muss ich mir dann übersetzen. So ins Leder eingebunden. Und nachher fängt es hier an. Mit diesen Bildern, das sind so Miniaturen, blau, mit gold, mit rot. Und nachher fängt das Geschriebene an, das Papier ist so ein bisschen brüchig. Die Schrift ist schwarz und dann hat es schöne Ränder drumherum. Gold, rot, blau. Und dann ist da einfach die ganze Sache geschrieben, von A bis Z. Immer schön eingefasst, schön... hat es da so Zeichen, wo die neuen Suren anfangen, nehme ich einmal an. Manchmal hat es noch Verzierungen am Rand drin. Sollen
wir schon zahlen?
Nein,
nein. Ich gebe nicht die Adresse.
Ja, ja. Mhm. Ich bin dann nächste Woche, sind wir eben weg. Aber ja. Das ist gleich. Vom Donnerstag an ist offen.
Ah, der ist noch drinnen. Und ja, was kostet das?
Jetzt, was habe ich da gehabt? Also, eine Freundin von mir, die mich seit Jahren kennt, hat eines Tages das Gefühl gehabt, sie war schon in Afghanistan in den 70er Jahren und hat dort einen wunderbaren Koran gekauft anscheinend und hat plötzlich das Gefühl gehabt, der sollte wieder zurück ins Land. Der war jetzt 40 Jahre bei ihr gewesen, und jetzt soll ich den zurückbringen und ich sei sicher die Person, die wüsste, woher. Und ich habe mir dann überlegt, wo ich den bringen will. Mir ist sofort die Idee gekommen, ich will den auf Herat bringen. Und mir ist auch gerade so in den Sinn gekommen, ich will ein Museum an seinen dort bringen. Und jetzt probieren wir den auf dieser Reise der zurückzubringen.
Das ist auch sehr schön.
Den Koran vor 40 Jahren in die Schweiz gebracht hat die Künstlerin und Fotografin Katharina von Orff.
Mit 22, also Anfang 70er Jahre, bin ich mit einer Freundin und meinem jüngeren Bruder nach Afghanistan. Warum wir dahin wollten, habe ich keine Ahnung mehr. Und da sind wir also losgefahren. Ich denke, wir sind nach Kabul geflogen. Ich weiß die Details nicht mehr. Schöne Läden gab es da und kleine Läden. Und ich weiß noch, ich bin einfach da hinein und habe alles angeschaut. Und da war dieser Koran. Und diese Männer, die da saßen und mich so komisch anschauten oder einfach anschauten und sagen, nein, den geben wir nicht. Und ich sagte, ich möchte ihn. Dann haben sie einfach eine Zahl gesagt, $400. Und jeden Tag, wie ich gesagt habe, dahin und immer, nein, einfach. Die dachten, die wollten ihn nicht geben, das war klar. Ich war so fasziniert, ich konnte es ja nicht lesen, es war von Hand geschrieben. Auch das Künstlerische hat mich angesprochen und doch, da muss irgendeine Kraft in dem Buch gewesen sein, das mich einfach nicht mehr losgelassen hat. Und ich musste es kaufen mit dem letzten Geld. Ich hatte genau noch Geld, um in dem Flughafen die Taxi zu bezahlen und dann heimzufliegen. Und dann habe ich gesagt, okay, hier haben Sie die $400. Und das war dann die Versuchung für Sie, oder Sie mussten Wort halten, das weiß ich auch nicht mehr. Also ich wusste schon, eigentlich hätte der bleiben müssen, aber schlechtes Gewissen hatte ich nicht. Und weil ich immer sehr intuitiv schon gelebt habe, war das einfach, es war einfach so. Und es hat auch im Gepäckkontrolle gab es keine, also das hat niemand entdeckt und damals hätte wahrscheinlich auch niemand danach gefragt. Aber eigentlich wusste ich schon, der gehört zu einem heiligen Mann, der das für sich, der hat mal jemandem so gehört. Oder war in einer Bibliothek, das weiß ich nicht. Ich ich weiß nicht, ob ich damals schon gedacht habe, der muss da wieder mal zurück. Das weiß ich nicht. Es kam ja dann ein Jahr darauf, von dem her, das Jahr darauf, soweit ich mich erinnern mag, fing ja dann der Krieg an, oder? In Afghanistan. Es war noch vor dem Krieg da, 40-jährigen oder noch längeren Krieg. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht dieser Koran sogar weggekommen wäre in diesem Kriegsgewirr und dass jetzt anscheinend die Zeit reif ist, dass diese heiligen Gegenstände wieder zurückgehen. Es ist so vieles kaputt gegangen in Afghanistan, was ich mitbekommen habe. So viel Leid, also es ist ja unglaublich. Und vielleicht kommt da ein Platz, wo man auch wieder mehr zu Gott betet, zu Allah oder wie immer, dass dieses Heiligtum vielleicht auch wieder eine Ausstrahlung hat. Also ich denke, er hat mir viel Glück gebracht, viel. Diese Heiligkeit tut immer gut. Wenn ich als Privatperson sowas bei mir haben durfte, das war eine Ehre für mich. Und jetzt ist die Zeit reif, dass es zurückgeht.
Also noch jetzt, wenn ich auf Peshawar fliege, da bin ich, da habe ich richtig Hühnerhaut, wenn ich da lande. Und das habe ich jetzt also zu Zürich nicht, wenn ich lande.
Peshawar in Pakistan. 40 Kilometer von Afghanistan entfernt. Am Horizont der gewaltige Khyber-Pass, über den die Afghanen ihre Ware führen. Hier treibt auch Elisabeth Hubi ihren Handel.
Also jetzt kommen wir von Andershär. Andershär heisst innerhalb der Stadt, vom Spital, Lady Reading Hospital, ins Goldgässli rein. Das heisst Sarafa Bazaar. Und dort sind vor allem Goldhändler sitzen da. Links und rechts ist voll Gold. Hier ist auch so wie in Indien, dass man einfach beim Heiraten Haufen Gold muss haben. Also die Braut muss Gold bekommen. Und das ist also jetzt wirklich nur ein lokaler Merit. Die Ausländer würden hier sicher nicht einkaufen. Das ist wirklich nur für die Einheimischen. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen vor und dann gehen wir in den Shinwari-Bazaar. Das ist eben der afghanische Bazaar, wo die geflüchteten Afghanen ihre Geschäfte haben und wo man eben Mede Lapis Lazuli kaufen, Teeschir, einfach alte Antiquitäten, Tücher und so weiter. Das wäre da hier.
Ich habe eben ein paar alte Susani gekauft. Möchtest du sie sehen?
Hast du eine Idee? Du lernst etwas, ja? Susani sind alte Stickereien. Susani heisst eigentlich Sticken. Das sind so Wandbehänge, die man auch eben in Zentralasien hat gebraucht. Auch für Hochzeiten und so hat man die gekauft. Und das ist ganz eine wahnsinnige Rarität im Moment, was man die noch findet. Es hat so spezielle Muster drin, Granatöpfel oder... that's a nice one, huh?
It's so nice piece. Uh-huh. And it's a Lakai in Brunei.
Lakai. Lakai ist ein Stamm. Turkmenenstamm, der bestimmte Stickereiart hatte. Also das kann man, wenn man das sieht, weiss man, das ist Lakai. Aber die sind ausgestorben und die Stücke sind also alle alt und sind sehr, sehr teuer. How much would you sell this here for?
I sell this for $3,500.
Das verkaufe ich für $3,500.
Ja, wenn ich Geld hätte, würde ich denen. Schade, hat man nicht genug Geld für so Zeug, oder? Ich meine, das findest du nicht mehr. Nachher, ja.
Selling tape.
The tape seller. That's good, huh? Die Straße geht weiter in Chokfiatgar. Das ist einfach so ein Hauptplatz von der Stadt, von der Altstadt. Und dort rundherum um den Platz sitzen eben Geldhändler. Also das ist quasi der, so eine legale Schwarzmarkt, könnte man sagen. Also wir gehen hier, ich bin noch nie auf einer Bank Geld wechseln. Das ist absurd. Erstens hat man nicht einen guten Kurs, zweitens steht man an. Und drittens, ja, einfach niemand macht das. Es ist wirklich, wirklich der Ort, wo man Geld wechselt. Und jede Währung, das ist gleich. Die Schweizer Währung geht bestens. Man kann Afghani wechseln, man kann Saudi-Rials, die haben einfach alles.
How much do you want to do? 600? I do 600. 5670. 0.
Yeah. So, yeah. Yes, Vachit, how are you? We are in Tokyo Gar. And you? Sorry? On Aptara Road. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Thank you, huh? And you stay also where you are, huh? Please. Yeah, thanks, huh? Thanks. Bye bye. They are shooting on Aptara Road. Sie schiessen in der Straße, weißt du, dort, wo wir das Taxi genommen haben. Jetzt. Der Vachi hat gesagt, wir sollen bleiben, wo wir sind.
Zwei Polizisten wurden erschossen, ganz in der Nähe, wo Elisabeth Ruby wohnt. Alltag in Peshawar. Den Teppichhändler Bashir beeindruckt das nicht besonders.
Not so. Because for me is normal, you know. It's 30 years I see this war, you know.
Seit 30 Jahren kenne ich den Krieg. Ich war Teil davon. 10 Jahre lang kämpfte ich auf der Seite der Mujahedin gegen die Russen.
Every day is bomb, this Kalashnikov, this kind of for me is normal.
Nach so langer Zeit gewöhnt man sich an die Kalaschnikows und Panzer.
If somebody spent 10 years in the fighting place, then it's normal for this person. The first day, if you go.
Natürlich, am Anfang hatte ich schon Angst, aber jetzt ist es normal.
For 5-6 months you very afraid. Today I'm dead, tomorrow I'm dead, you know? But after 5-6 months you are not afraid. For you is normal.
Als die Taliban an der Macht waren, war Afghanistan ein sicheres Land. Korruption, das Hauptproblem heute, war damals kein Thema. Denn die Taliban haben korrupten Beamten einfach die Hände abgehackt. Oder die Füße.
Oder feet. This people is not very soft people. Yeah, it's hard people, you know.
Während der 80er Jahre war die Mujahedin-Zeit und da war es nicht möglich, irgendwie auf Kabul zu kommen. Und wo wir dann wieder kommen konnten, das war etwa 93, 94, würde ich sagen, wo wir wieder das erste Mal gehen konnten. Über Land, ja, hatten ziemlich Angst auf der Strecke. Sie sind aber dann doch angekommen hier. Und das war natürlich eine Zeit, wo Kabul wahnsinnig kaputt war, oder? 92, 93 waren so die grössten Kämpfe in der Stadt. Und ich weiss noch, wir hatten dort so einen Chauffeur und einen alten Volga zur Verfügung gehabt. Und der hatte einfach Lust gehabt, den Driver mit uns so Distractions-Tours zu machen, oder? Dann sind wir dann durch Kabul gefahren und haben geschaut, dass alles kaputt ist. Und das war wirklich unglaublich gewesen. Die Bazaar, die Teppich-Bazaar, die waren alle einfach am Boden gewesen. Wirklich nichts mehr. Wir sind ja raus in Darul Aman, in alten Palast, in die anderen Paläste rund um die Stadt. Und das war einfach alles total kaputt gewesen. Ich war auch in der Taliban-Zeit übrigens immer hier, jedes Jahr, 96, 97, 98, 99, 2000, so.
Und ich war immer allein da, praktisch immer. Ich habe immer gemacht, was ich wollte. Ich bin in der Stadt herumgefahren, habe das, jenes geschaut. Zuerst hatte ich dann auch ein bisschen Respekt gehabt, weil es heisst, Frauen dürfen nicht allein in ein Taxi und man darf keine Zehennägel anstreichen. Dann dachte ich, oh, hoppla, dann lege ich halt die Socken an. Dann hat es mir einfach stinken. Oder habe ich gefunden, nein, also, erstens bekomme ich Blattern. Also, ich will jetzt hier nicht Blattern haben. Ich nehme wieder Taxi. Und das heisst, ist es jetzt verzogen, die ziehe ich auch wieder ab. Es ist also überhaupt nie etwas passiert. Ich bin nie angehalten worden, nie gefragt worden. Ich bin hin und her, ich habe das Museum besucht, ich habe meine Leute besucht. Wir haben sogar in meiner Konzert gemacht. Eben, ich habe wirklich in dieser Taliban-Zeit alles gemacht. Ich habe natürlich nie eine Burka gehabt, das wäre mir nicht im Traum in Sinn gekommen. Und nicht einmal hat mich irgendeiner von diesen Taliban, der Kreuzungen steht oder so, angeredet oder gesagt, irgendwie das ging nicht. Aber jetzt der Unterschied, der verrückteste war, drei Wochen vor 9-11, so etwa, bin ich da gewesen. Und da hat es wirklich in dieser Zeit vielleicht noch 15 Ausländer gehabt, kein Auto, alle sind auf dem Velo dahergekommen. Und dann ist das 9-11 passiert und ich war am nächsten März wieder da gewesen. Und habe nur so gestaunen, tausende von Ausländern, alle waren da, seien es Koreaner, was weiss ich, einfach alle. Die erste Traffic Jam hat es gegeben, Auto wie gestört. Und von dann an ist es so vorwärts gegangen mit dieser sogenannten Entwicklung. Die Strassen haben sich geändert, die haben manchmal nach 6 Monaten eine Strasse nicht mehr recht kennt, weil es alles neue Glaspaläste hat und was weiss ich, Supermärkte und einfach all diese Sachen. Und das finde ich schon ein bisschen verrückt, dass ich meine, gerade dermassen Supermärkte, dass wir hier wirklich das Tomatensaft von Argentinien und das Boulet von Kalifornien kann kaufen, finde ich nicht angebracht. Aber das ist wirklich so hier. Und die Ausländer kaufen eigentlich nur so ein. Das finde ich ein bisschen schade. Also, was bringt jetzt das, einfach die ganzen Waren über Karachi, durch Pakistan da aufzuschippen und dann, nur, dass wir unseren Orangensaft können haben, wie wir ihn daheim auch haben.
Kabul gleicht einer Gefängnisstadt. Hohe Mauern umgeben die Häuser, gekrönt von Stacheldraht. Hinter einer solchen Mauer in der Butcher Street lebt Ashraf. Er selbst nennt sich Ash.
Hallo.
Hello, how are you? You okay? Not too bad, fine.
Ash ist Geschäftsmann. Er ist jung, trägt Jeans und Lederjacke. Trotz seines westlichen Auftretens fühlte er sich sehr verbunden mit seiner Kultur, seiner Religion.
It's nice. Huh? This, yeah. I especially like this this thing, huh?
Yes, yes, yeah.
But yeah. Of course I cannot really read.
Wenn du willst, kann ich dir ein paar Zeilen davon vorlesen.
Just some lines somewhere, that would be great.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
It's nice how you sing. That's very nice. Huh? You learned that? That's
yes, yes, yeah. You learned
that? Ja, ich habe das Singen in der Madrasa, der Koranschule in Pakistan, gelernt.
So Pakistan yeah. was for something at least.
Yeah, but well, we you know we went to madrasas there.
That's fantastic.
Yeah.
That's nice. I like that.
You know, this part, you know, I can hear. Is it not like a gold plate?
Yeah, yeah.
Sind das nicht Goldeinlagen hier, diese Ränder?
Amazing, huh?
Yeah.
So nice.
Unglaublich. Und alles von Hand geschrieben. Schau dir nur diese Details an.
This is amazing. It's handwriting.
I wonder how long they have to write something. It takes a
yes, exactly. I mean, look at all of these details.
It's so. I mean, they were so putting a lot of effort, in something like that.
Sorry, the phone. I'm so sorry.
That's the modern life.
Yes, it's the modern life
of a modern young Afghan.
Okay, sorry. بله فرید جان سلام علیکم. صحت خوبه بخیر سی جان. قند من خواله مصروف. To be honest with you,
Jedes Mal, wenn ich im Koran lese, bin ich glücklich. Es ist das heilige Buch der Muslime der ganzen Welt. Es lehrt uns, wie wir miteinander umgehen müssen, wie wir leben müssen.
And this is the very, very important part of our daily life. And especially as a Muslim and as an Afghan.
Als Moslem und vor allem als Afghane muss man den Koran verstehen.
You know, you need to read this.
Darin lesen. Der heilige Koran ist das Licht unseres täglichen Lebens hier.
You know, it's basically it's the light of our daily life here, which is very important.
Momo, es hatte ein paar gefährliche Momente. Einer ist zum Beispiel, als wir in Badakhshan waren. Da sind wir gegen die tadschikische Grenze gefahren. Dann ist es ein bisschen spät geworden, es war schon eindunkel. Das sollte man natürlich nie dann unterwegs sein. Und an einem von diesen Checkpoints haben so zwei junge Männer mit Kalaschnikow uns gestoppt und gesagt, ob sie mitkommen dürfen. Und nachher hat er das da hier. Und er hat gesagt, nein. Wir können keine bewaffneten Männer reinnehmen. Dann sind wir weitergefahren und nachher kaum sind wir ein bisschen angefahren gewesen. Hat es dermassen geklopft, oder? Ich war mit einer Engländerin gewesen, und wir sind da hinten gehockt und sie waren dran gewesen, uns einen Tee einzuschenken. Und nachher haben wir natürlich da unseren Tee gehabt und haben abgeduckt und nachher hat es oben noch gecashert. Aber wir haben irgendwie, wir konnten weiterfahren. Also irgendwie haben wir es geschafft. Es war halt auch feister, dass sie die Räder nicht gebracht haben. Wenn sie die hätten gebracht, wäre auch nicht mehr gut gewesen. Das ist klar. Und auf jeden Fall, ich sehe mich noch dort hocken. Wir sind dann so steif da gehockt, mit dem Becher und mit dem Tee. Und Jean hat mir dann gesagt, «Would you like now to have a cup of tea?» Also richtig Englisch, oder? Ist das gesehen? Da sehe ich immer noch die Situation. Auch die Zeit, als ich jemanden eingeladen war auf der deutschen Botschaft, bei der Irena Salimi, die hatte nach dem 92, wo alle Botschafter eigentlich geflüchtet sind, hat sie die deutsche Botschaft gehütet, quasi so als Abwartin. Und dann sind wir auch in die Botschaft rein, es war noch alles so ein bisschen verstaubt und ein bisschen, ja, mit Löchern und ein bisschen Einschlägen überall. Und sie hatte immer noch so einen Angestellten, so einen, ja, quasi Butler gehabt. Und dann hatten wir da so ein Sonntagsessen gehabt, also Samstag, Freitagsessen dazu mal. Und dann hat es einfach ein Mittag gegeben. Der Butler ist gekommen mit weissen Händchen, der wie sich gehört, oder wie noch die Botschaft wird laufen. Und hat uns da den Riesling vorgeführt. Und haben wir dort gegessen. Und die Irena ist auch so ein bisschen, speziell, würde ich sagen, oder? Aber das war so richtig eine lustige Zeit gewesen, wo wir da wo einfach so ganz spezielle Original hier sind verkehrt. Ja, das ist wirklich eine gelungene Zeit gewesen. Und natürlich nicht viel. Und da haben wir auch lustige Sachen zusammen gemacht, lustige Abende, lustige Diskussionen. Ja.
This is the Quran you mentioned. Subhanallah, mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Arabi.
Behutsam nimmt Najib den Koran in die Hände. Er hebt ihn an die Stirn, küsst ihn dreimal, hebt ihn wieder an die Stirn, etwas länger. Dann öffnet er ihn.
Very, very bold. Excellent. Ja. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. It's really Very, very beautiful. بسیار مقبول است. بسیار بمثل است، بمانند است. خصوصا صفحات از این. In Quran, when someone is... It's not common, you know, to write the year.
Es ist nicht einfach herauszufinden, aus welcher Zeit der Koran stammt. Es steht nicht drin, wann er geschrieben wurde oder von wem. Es gibt aber Anhaltspunkte wie der Schreibstil oder die Miniaturen, die Verzierungen. Die Miniaturen hier findet man häufig in Herat oder in Balch. Kann gut sein, dass er von dort stammt. Ich bin sicher, dass Gelehrte in Herat dir mehr über diesen Koran sagen können.
You know, in Herat definitely, you know, a lot of people, yeah, yeah, yeah. They will know very easily. Maktabe. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfihim wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima shaa wa si'a kursiyyuhu as-samawati wa al-ard wa la yahudu 'ifzahuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim. This is one of verses of Sipara.
Das war ein Vers aus der dritten Sipara, dem dritten Teil des heiligen Korans. Wer immer diesen Vers auch liest, der mächtige Allah beschützt ihn von den Versuchungen des Bösen.
I'm very impressed. I'm very. I cannot control even myself, you know.
Es bewegt mich tief, dass jemand sich die Mühe macht, von so weit her, von Europa nach Afghanistan zu kommen, um diesen Koran zu übergeben. Das ist eine heilige Reise. Meine geliebte Mutter Elisabeth hat diese Reise auf sich genommen, und meine Schwester Katharina, die den Koran vor 40, 45 Jahren hier gekauft hatte. Sie gibt ihn einfach so wieder zurück, ohne Gegenleistung, einfach als Geschenk. Es grenzt an ein Wunder, was der Koran in eurem Herzen bewegt hat. Ich werde für euch beide beten, dass Allah euch ein langes Leben und Gesundheit schenke. Was immer ihr euch auch wünscht, der große und mächtige Allah soll es euch geben.
I pray for Allah the Almighty, for both of you, that Allah the Almighty, you know, give you a long, long age and health and Allah the Almighty, you know, whatever you want, you know, Allah the Almighty gave to you.
In Kabul ist Elisabeth Ruby selten allein. Wie früher hockt sie mit Freunden um einen Kamin und erzählt ihre Geschichte, wie sie den Koran Afghanistan zurückbringen will. Nazir Zorberi, ein früherer Minister, ist tief beeindruckt.
You brought something back, a treasure to me, back to Afghanistan, because we lost so much.
Wir haben so viel verloren hier. Dass du diesen Schatz wieder nach Afghanistan zurückbringst, ist eine wunderbare Geschichte der Menschlichkeit.
This is a wonderful story of humanity and culture. This is, you know, important that we are still having people who have culture and culture of that high, that standard.
You know, regard this what you are. After all, you are a human being.
Letztendlich sind wir doch alles Menschen. Das ist etwas, was die Taliban und Al-Qaida leider nicht verstehen.
Al-Qaida, Taliban, these people, they think that they are something different. They are not. They are the same human being, the same brain, the same thing.
Anstelle uns zu trennen, sollten wir vielmehr probieren, uns gegenseitig besser zu verstehen, zu respektieren.
And we are part of the same world. And we are all should be part of each other. And that is the concept of the, I think, future of the world. We should go and seek this, get people to know each other, and respect each other, and love each other.
Wie die uns daheim empfangen. Also. Und wie sie einfach sie berührt waren, das hat mich verrückt gedacht. Das hätte ich nicht erwartet. Oder? Das hat man nicht, also das haben wir gar nicht gedacht, irgendwie. Aber sie waren wirklich bewegt. Und das finde ich noch schön. Hier hat es ja nicht so viele Leute, die irgendwie bewegt sind wegen irgendetwas. Oder so in dieser Art. Ja.
Im Nationalarchiv in Kabul. Die Experten prüfen den Koran.
This is the Holy Quran. It's incomplete.
Dieser Koran ist nicht komplett. Es fehlen die ersten Seiten.
Mit einer großen Lupe schaut sich ein Experte das Papier an, auf dem der Koran geschrieben wurde. Für Minuten ist der alte Mann über den Koran gebeugt, dann sein Befund, das Papier stamme aus Kokand, an der Seidenstraße.
Merci. از قرآن کریم در کشمیر نوشته شده و کاغذش از قوقندی کاغذ قوقندی است.
The paper Kokandi is the name of the
Kokand.
Yeah.
He can see yes. That. Yeah. Oh, interesting.
The جرم دست خودش نیست. میناتورش دو میناتور داره میناتورای کلام دو میناتور داره یکی در سر یکی در آخر و دیگر در بین خود که دیگر ترونجاوی چیزایی داره و دو
Die Miniaturen sind eindeutig im Timuriden-Stil gemalt und sind typisch für die Malerei von Herat. Das würde bedeuten, dass der Koran aus dieser Zeit stammt, also aus dem 15. Jahrhundert. Wahrscheinlich Ende der Timuriden-Zeit. Denn gegen 1500 war Herat die Hauptstadt des Timuridenreichs.
It's
written in Nask. That's an art for Schrift, oder? Es gibt ganz verschiedene Schriften im Persi, also im Arabischen. Und das wäre die.
در مورد تکمیل و عدم تکمیلش بگو سپاراش بگو باز بعد از اون با شما سر کاغذ و پوشتی و یک پای صحبت کنیم.
Aber der Koran wurde wahrscheinlich in Kashmir geschrieben. Kashmir war damals ein Zentrum der Buchmalerei.
And then it came to Afghanistan like that somehow?
Afghanistan gab es damals noch nicht. Kashmir, Kokand, Herat waren alles Städte des Timuridenreichs. Es kann gut sein, dass das Papier von Kokand über die Seidenstraße nach Kashmir gebracht und dort der Koran geschrieben wurde.
Globalisierung im Orient des Mittelalters. Wohin bringt man einen Koran zurück, der wahrscheinlich in Kaschmir geschrieben wurde, heute ein zwischen Pakistan und Indien umstrittenes Gebiet, auf Papier, das aus Kokand stammt, eine Stadt in Usbekistan, und dessen Kalligraphien auf Herat hinweisen, im Westen Afghanistans? Elisabeth Ruby folgt ihrem Instinkt und führt das uralte Buch nach Herat.
Also wenn das der Koran wirklich so aus dem 15. Jahrhundert ist, dann müsst ihr dort her, weil das war dann das Zentrum der Kultur. Und auch zum Beispiel die Miniaturmalerei, die hat ihren Ursprung in Herat genommen. Und dann denkt es mir, dann wäre das, weil es hat auch Miniatur in diesem Koran, würde das passen, wie das der zurückgeht.
Schon vor der Abreise hatte sie einen ganz speziellen Ort für den Koran im Kopf. Der Sufi-Schrein Gazarga am Rande der Stadt Herat.
Also wir sind jetzt in der Grabanlage von Abdullah Ansari. In Gazarga heisst das. Das ist der berühmte Sufi-Heilig aus dem 11. Jahrhundert, der hier begraben ist. Und der Ort ist eigentlich der, wo ich zuerst gedacht habe, ich will den Koran herbringen. Weil nebenan hat es das Haus, Sarnagar, das Goldhaus. Das heisst so, weil Dili überall ist mit Gold verziert. Das war damals, als ich das letzte Mal hier war, ein Museum. Und jetzt sind wir wieder da, aber jetzt ist es kein Museum mehr, sondern so etwas wie eine Bibliothek, wo die Leute herkommen und anscheinend da hocken und Bücher lesen.
So, a friend of mine bought 45 years back a very nice Quran in Kabul. Handwritten in gold, red, ink, blue, with miniatures probably from here, from Herat. And she gave me the task to bring this Quran back and put in a place where it fits and where it is safe.
Dem alten Mann, der diesen Ort bewacht, erzählt Elisabeth Ruby von ihrem Vorhaben. Gebannt lauscht er den Übersetzungen eines jungen Mannes, der spontan seine Hilfe angeboten hat.
Der Mann sagt, wenn ihr diesen 500 Jahre alten Koran in seine Bibliothek bringen wollt, soll es ihn noch weitere 1000 Jahre geben. Wer hier vorbeikommt, soll darin lesen können. Er sagt, er wäre sehr glücklich, den Koran in seine Bibliothek aufnehmen zu können.
And he is here tomorrow afternoon.
Inshallah,
yeah, hopefully he'll be here.
I have the number.
بسیار خوب.
All right, thank you very much, and we gotta leave because our friend of appreciate.
Vorhin haben wir gerade ein bisschen gestutzt. Der alte Mann, der anscheinend auch ein Sufi ist und den Ort hütet, zieht einfach aus dem Jackensack das gleiche Tüchli, wie wir den Koran jetzt seit 40 Jahren eingepackt haben. Also das hat mich jetzt gerade ein bisschen krass gedacht, so als Zeichen. Katharina würde auch sagen, oh, das ist ein Zeichen. Aber ich bin immer noch einfach ein bisschen hin und her gerissen, wegen der Sicherheit, weil ich will wirklich nicht, dass jemand einfach verkauft und dem irgendwie, ich weiss nicht, woher er kommt. Zum Beispiel jetzt so wie ein Moment, ist er dort und die sind da, kann man auftun, der Koran ist weg. Also das sehe ich jetzt nicht ganz.
Zweifel. Ist das Grab des Sufis Abdullah Ansari der richtige Ort für den Koran? Während der ganzen Reise wollte Elisabeth Ruby den Koran hier hinbringen. Aber ist er hier sicher vor Diebstahl? Wer kann für die Sicherheit des Korans garantieren? Elisabeth Ruby holt sich Rat an höchster Stelle.
Beim Gouverneur. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, was der Gouverneur meint zu unserem Koran. Ob wir den da haben, wo wir ihn hin tun. Ich frage ihn dann. Und dann sehen wir, was er meint. Ins Museum oder in die Gazer gehen. Ja, wenn wir mal schauen, was er meint.
So, nice to see you.
Okay, it's a pleasure to have you in Hera, please.
Wir sind froh, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen in Herat.
I think you can officially like hand over the staff or the Quran, but we'll give it back to you.
Ich schlage vor, ich nehme den Koran heute offiziell entgegen und morgen werden Sie ihn dann dem Museum überreichen. Das alles natürlich vor den Kameras. Sie werden mir den Koran übergeben. Ich öffne ihn, küsse ihn und werde meinen Dank aussprechen.
We'll wait for the TV to come. You hand it over to me. I'll kiss it and we'll open it and then
it's still in the same little towel from 45 years back.
I can figure out. Maybe this towel is also made in Herat.
Yeah, that looks like. And I came to Herat and I had the feeling now I'm home.
Good. You're so welcome.
Thank you.
We're so pleased to see you again.
So geschieht es denn auch. Der Kameramann ist bereit. Es erheben sich feierlich der Gouverneur und seine Berater. Die Koranübergabe findet statt. Der Gouverneur nimmt ihn entgegen. Er küsst den Koran und öffnet ihn. Die Berater versammeln sich um den Gouverneur. Alle wollen einen Blick auf das Buch werfen. Sie fotografieren es mit ihren Handykameras.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali ashabi Muhammad.
شما نماز اینا نماز یادداشت کنید که اگه به خبر
Ich gebe Ihnen den Koran nun zurück und morgen werden Sie ihn dem Museum übergeben, wo er registriert wird. Vielen Dank, dass Sie den Koran nach Herat gebracht haben.
Thank you very much. Again. Thank you very much. I really appreciate
me also to be able to see you.
Also really appreciate.
Very nice to see you all. Yes. Thank you very much.
Thank you.
Plötzlich geht alles ganz schnell. Der Gouverneur scheint ihr die Entscheidung abgenommen zu haben. Der Koran gehört ins Museum. Für ihn steht die mediale Wirkung der Koranübergabe mehr im Zentrum als der Koran selbst. Dreimal inszeniert er die Übergabe. Gelassen lässt Elisabeth Ruby die Geschehnisse über sich ergehen. Sie kennt die Afghanen, weiß mit ihnen umzugehen. Dennoch lässt sie sich nicht beirren, wirft einen Blick in das Museum, bevor sie ihren Koran dort übergeben soll, und vergleicht die ausgestellten Korane.
Das ist jetzt so, ja, 14, 14, 14. Das ist ähnlich, hm, die. Und da so, wo gibt es das Master? Der ist von 1600, hm? Aber schau, das ist ähnlich der Endling, siehst du? 1690, India oder Pakistan. Das ist wieder ein Chami, und das ist wieder aus dieser Zeit. Also 15. Jahrhundert. Jetzt so der Feinheit und Gold geht schon in die Richtung, ja. Und es wäre einfach auch noch gerade wirklich spannend, dass er da zurückkommt, wo von 1400 bis 1500 Timuriden hier in diesem Schloss herrschten.
That's also the lines are the same.
Yes, yes, yeah. Yeah, you can find similarity.
Yeah, yeah. Uh-huh.
This is from Timurid period, so it means that the...
Ja, es gibt Ähnlichkeiten zwischen ihrem Koran und diesem hier. Der hier ist aus der Timuridenzeit. Das würde bedeuten, dass ihr Koran auch aus dieser Zeit stammt.
So it comes home, somehow. Home in Herat, hm?
Yes, yes.
Ja, ich glaube, das ist gut, ja. Aber ich habe noch überlegt, wegen dem anderen Ort, wo man gedacht hat, der hat das vielleicht nicht überlebt, dort ein paar Monate. Und das ist ja auch nicht das Ziel, dass ein 500-jähriger Koran auseinandergeht. Oder? Da kann man jetzt einfach nicht mehr so anschauen, wo ich denke, das kann man halt dort anschauen. Und das ist ja so ein schönes Museum. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man den noch immer hatte, wo sie zu einem schauen. Mal. Und ja, das ist ja der Sitz ist, wo von der Regierung von den Timuriden, Goharshan und ihre Umgebung, finde ich das richtig, dass das dort ist.
Das Museum in Herat überzeugt sie. Der Sitz des letzten Timuridenherrschers Shah Rukh in der Zeit, als der Koran wahrscheinlich geschrieben wurde. Vielleicht fühlt sie sich aber einfach auch emotionell mit dem Ort verbunden. Denn in dieser Burg lebte zu jener Zeit nicht nur der Herrscher Shah Rukh, sondern auch dessen Frau, Gauhar Shad, nach der Elisabeth Ruby ihren Laden an der Berner Gerechtigkeitsgasse benannt hat.
Er hat weniger ein gutes Gefühl, wenn er jetzt in Kabul ist. Ich glaube, das ist schön dort, ja. Das haben wir richtig gemacht. Und wir können dich besuchen das nächste Mal. Inshallah.
So, ja, I give the Koran now.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma tashakur mikonim az khanum.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Gnädigen, das Museum von Herat bedankt sich bei der Frau Elisabeth Ruby aus der Schweiz. Sie hat dem Museum nach langer Reise einen historischen Koran übergeben, der hier in aller Ewigkeit aufbewahrt werden wird. Der Koran ist nun in das nationale Erbe Afghanistans aufgenommen. Als Direktor des Museums bin ich Ihnen zutiefstem Dank verpflichtet.
Hoffen wir, dass wir ihn wieder sehen. Jetzt denke ich, es ist wirklich eine grosse Ausstrahlung. Ja. Jetzt ist die halt weg. Oder hier. Schauen wir.
Eben die letzten Mal, als ich ihn angeschaut habe, bin ich so traurig geworden, immer, wenn ich da drin geschaut habe. Ich weiß nicht, was das war, also schon ziemlich, ja. Aber jetzt, die Aufgabe war ja nicht, dass er für mich ist, sondern dass er dort hergeht. Und irgendetwas habe ich auch mit dem Koran zu tun und das wird auch jetzt gut sein. So, ja.
Die Reise des Korans. Sie hörten ein Feature von Thomas Gutterson, Regie Aldo Gardini, Sprecher Markus Amrain und Thomas Mattis. Technische Realisation Roland Schmid. Redaktion Bernhard Senn. Dieses Feature hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2. Oder Sie hören es im Internet, drs2.ch, Stichwort Passage 2. Lässt sich mit biologischer Landwirtschaft die Welt ernähren? Diese Frage steht im Zentrum der Passage 2 von kommendem Freitagabend. Christoph Keller klärt sie im Gespräch mit Urs Nickli. Urs Nickli ist Geschäftsführer des renommierten Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frick und Professor an der ETH Zürich. Kann Bio die Welt ernähren? Dieses Passage 2-Gespräch, wie gesagt, Freitag in einer Woche um 20 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagnachmittag um 15 Uhr hier auf DRS 2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.